Ja, preist dem Herrn. Nochmal auch von mir herzlich willkommen, guten Morgen in Gostenhof. Ich sehe, etliche sind noch nicht da, die verlängern noch den Urlaub. Ja, preist dem Herrn. Für all diejenigen, die heute das erste Mal hier sind, jeder hat ein Kärtchen vorgefunden, das ist auch ein Gebetskärtchen. Das heißt, Sie können gerne hier Ihr Gebetsanliegen aufschreiben, notieren. Wir beten gerne für Sie. Und wenn Sie das nachher abgeben, bekommen Sie auch ein Willkommensgeschenk. Da sind so Veranstaltungen erwähnt, aber auch ein Stift ist drin, ein kleiner Block. Ist dann dort hinten abzuholen an dem Tisch bei Volker. Ja, preist dem Herrn. Weiß jemand, was preist dem Herrn auf Hebräisch heißt? Halleluja, ganz genau. Sehr gut, hier bin ich richtig. Bitte? Du möchtest was sagen? Ja, komm, freilich. Ich würde es nicht wagen, dir.
Ich wage es. Wenn wir bei dem letzten Lied singen, wir sind nicht mehr Sklaven der Angst und wir sind Kinder Gottes, dann weiß ich, ich habe einen Papa im Himmel. Und ich habe so den Eindruck, es sitzen einige hier und ich war selbst so eine, die kein gutes Verhältnis hatte zu ihrem Papa. Der war zwar da, aber eigentlich war er auch nicht da. Und ich hatte oft Angst vor ihm, ich habe mich oft geschämt. Es sind ganz viele Dinge passiert in meinem Leben, die waren nicht gut, sagen wir es mal so. Und ich möchte euch einfach ermutigen, lernt den Papa im Himmel kennen. Lernt den Papa kennen, der euch frei macht von Angst, von Sklaverei, von allem Möglichen und der euch einfach umarmt mit seiner grenzenlosen Liebe. Und der Tag, an dem das ich begriffen habe, da konnte ich anfangen, meinen natürlichen Papa lieb zu haben. Davor war es schwer, aber als ich das begriffen habe, was Jesus für mich getan hat und dass ich einen Papa im Himmel habe, der immer für mich da ist, da konnte ich anfangen, meinen Papa, meinen wirklichen Papa lieb zu haben. Ich möchte euch einfach sagen.
Ja, bitte. Ja, das ist so wichtig, wenn vielleicht wer heute das erste Mal hier ist, wir sind eine sogenannte Freikirche. Es ist alles ein bisschen freier als vielleicht in einer römisch-katholischen oder einer evangelischen Kirche. Aber wir haben diese Freiheit, auch so zu glauben und uns so begeistert zu engagieren, auch in unseren Bekenntnissen, wie wir das tun, auch in unseren Liedern. Und wir sind fest davon überzeugt, Jesus Christus ist auferstanden. Und das ist für uns das großartigste Geschenk, daran glauben zu dürfen, an den auferstandenen Gottes Sohn und an das, was damit verbunden ist, dass er das getan hat, was wir eigentlich hätten tun müssen. Aber er ist angetreten und er hat das vollbracht, was keiner von uns hätte vollbringen können. Und das Schöne, er hat es für uns vollbracht. Und deswegen ist es auch ein besonderer Schwerpunkt in unserem Liedgut, dass wir regelmäßig immer wieder auch ihm danken und seinen Namen aussprechen. Aber das tun wir natürlich nicht nur hier im Gottesdienst, das tun wir auch an der Uni oder an der Arbeit. Ich tue es auch, dort wo ich meine Brötchen verdiene, mal mehr, mal weniger. Aber ich tue es in aller Entschlossenheit und in tiefer und fester Überzeugung. In einem Umfeld, wo man manchmal glaubt, es sind nur noch Humanisten unterwegs, das Wichtigste ist der Mensch. Und Gott lassen wir mal außen vor. Und wenn irgendwo was Schlimmes passiert auf der Welt, dann kriegt Gott die Schuld. Und da heißt es, wieso lässt du das zu? Und wenn man genauer hinschaut, haben sich die Menschen in der Wolle. Menschen führen Krieg gegeneinander. Und dann heißt es, Gott hat Schuld. Aber darüber will ich heute nicht reden, aber so ähnlich. Ich möchte reden über das Kapitel 5 aus dem Römerbrief. Und der Römerbrief, und wir haben in unserer bei Every Nation Bibelschule, in der alten Bibelschule, die wir hier gemacht haben, vor, lang ist das her, liegt bestimmt schon 10 Jahre zurück. Da gibt es einen Teil, der hieß biblische Zahlenlehre. Und da hat die Zahl 5 eine besondere Bedeutung anhand der Bibel, wenn man die Bibel versteht, wenn man sie studiert. Und zwar 5 hat die Bedeutung der Gnade. Und dieses Kapitel 5, interessanterweise, das spricht und schreibt über diese Gnade. Ich spreche also heute nicht über einen einzelnen Bibelvers, sondern ich bin so frei und spreche heute mal über ein ganzes Kapitel. Das macht es mir auch leichter, weil dadurch, wenn man einen Lehrinhalt festmacht an dem ganzen Kapitel, das ist ja wesentlich überzeugender, wenn man nur einen Vers hat. Es kann nämlich sehr gefährlich sein, eine Lehrmeinung an einem einzelnen Vers festzumachen. Wir raten davon ab. Und zwar habe ich mir 2 Verse rausgezupft und die möchte ich ganz kurz vorlesen. Dort heißt es, Ich lese Vers 17 und Vers 18. Ich lese aus der Bruns-Bibel, weil ich seit Januar dieses Jahres über das Königreich Gottes hier auf Erden spreche. Wir sollen ja auch im Vater unser davon beten. Wir sollen ja das bitten, dass sein Reich, sein Königreich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das. Wir beten nicht, dein Reich soll da bleiben, wo es ist, und wir kommen dir bald entgegen, sondern wir sagen, dein Reich komme, dein Königreich komme. Und die Bruns-Bibel, Pfarrer Bruns ist der einzige Pfarrer von all denen, die sich an deutschen, an den Übersetzungen versucht haben, von Bibeltexten aus dem Griechischen und aus dem Hebräischen. Pfarrer Bruns, er lebt nicht mehr, ein evangelischer Pfarrer. Er hat für Reich das richtige Wort übersetzt, das genau das Korrekte, nämlich Königreich im Neuen Testament. Und Basilea kommt sehr oft vor im Neuen Testament. Ich glaube, ich habe das in den Evangelien, kommt es allein über 80 Mal vor. Und er übersetzt also Königreich. Und deswegen lese ich so gerne in der Bruns-Bibel. Ich lese Vers 17 und Vers 18 heute als Einstieg zur heutigen Predigt. Denn wenn durch die Übertretung des einen Menschen, gemeint ist damit Adam, eine Art Königsherrschaft, Entschuldigung, über des einen Menschen der Tod eine Art Königsherrschaft antreten konnte, wie viel mehr dürfen die, welche die Fülle der Gnade und das Geschenk der Rechtfertigung des Rechtseins empfangen, königlich regieren durch den einen Jesus Christus. Er gab sich durch den Fall des einen die Verdammnis für alle Menschen, so kommt durch den einen, der gehorsam war und alle Gerechtigkeit erfüllte, für alle Menschen die Rechtfertigung, die das Leben schenkt. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für den Bibeltext und ich bitte, Heiliger Geist, dass du uns das Wort lebendig machst, dass wir es verstehen, dass es aus unserem Kopf in unser Herz fällt und dass die Veränderung stattfindet in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Charakter, die du dir wünschst, dass wir die werden, die wir werden sollen. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. Nun klingt das, die Übersetzung ist und doch auch schon ein paar Jahrzehnte alt, das klingt immer noch ein bisschen, ja, möchte ich sagen, stachlig, aber ein bisschen stelzig. So gängiges Deutsch ist es nicht, aber es ist zumindest sehr eng an den Worten, die da auch verwendet wurden. Und ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, ich möchte das mal zusammenfassen. Das ist auch der rote Faden durch das Kapitel 5, übrigens auch durch das Neue Testament, auch das Alte. Wer die Predigten über das Königreich von mir gehört hat seit Januar, der weiß, kann das ein oder andere noch mal nachhören und er weiß, wovon ich spreche. Durch Adam, den Gott geschaffen hat, als ersten Menschen, als Prototypen sozusagen, und Eva kam die Sünde in die Welt und mit der Sünde auch der Tod. Wir lesen an anderer Stelle, die Sünde gebiert den Tod. Durch dieses Ereignis, weil die vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, diese Frucht, und nicht vom Baum des Lebens. Hätte Adam vom Baum des Lebens genommen, dann wäre er unsterblich gewesen. Er hat sich bedient am Baum der Erkenntnis und das hatte den Tod zur Folge. Seitdem sind alle Nachkommen des Adam auch dem Tod unterworfen. Das ist so. Das habe nicht ich so festgelegt, das ist auch keine Interpretation von mir, das ist so. Da sind sich alle Theologen einig. Aber, und das Gott sei Dank, da gab es ein wunderbares Ereignis vor mehr als 2000 Jahren. Es kam Christus und das war aber schon von langer Hand geplant. Jesus Christus, er wird genannt, glaube ich im Hebräerbrief, als der zweite Adam. Der zweite Adam, Originaltext, Wort Gottes. Er kam in die Welt und er hat all das, was Adam verloren hat, er hat genau genommen präzise die Königsherrschaft verloren über die Erde, nicht über Menschen, über die Erde, über die Schöpfung. Er sollte ja alles regieren. Diese Regentschaft hat er verloren und nun kommt Jesus Christus und holt das wieder zurück, indem er ein perfektes Opfer bringt, ein perfektes Rechtfertigungsopfer und die gesamte Menschheit vor Gott wieder rechtfertigt. Allerdings die gesamte Menschheit, die an ihn glaubt, die glaubt, dass er der auferstandene Christus ist. Nicht nur ein Religionsstifter oder ein interessanter Mann mit interessanten philosophischen Gedanken, sondern dass er wirklich vom Tod auferstanden ist. Das ist das, was die Herausforderung ist, auch in diesen Tagen sowas zu glauben. Aber ich darf euch sagen, als ich zum Glauben kam 1981, weiß ich noch ganz genau, am 9. September, da war das genauso eine Herausforderung. Man könnte jetzt klar, da gab es zwar noch keine Smartphones und es gab noch keine Tablets und es gab noch nicht diese Vernetzung. Ich weiß gar nicht, gab es da schon ein Internet? Ein Telefon gab es, ja. Wir hatten relativ kurz davor geheiratet. Da gab es ein Telefon im Dorf, in Teutendorf. Der war am Dorfteich, stand das Ding. Und da haben wir stundenlang beide telefoniert. Ich habe meiner Frau meine Liebesbriefe und Liebesschwüre auf einen Kassettenrekorder diktiert. Und dann ihr nicht nur die Kassetten, weil sie hatte nicht so viel Geld. Dann habe ich ihr gleich einen Kassettenrekorder mitgeschickt. Und weil mir irgendwann das zu viel war, diese ständig einmal, ich kann mich erinnern, waren 34 Seiten, irgendwo hast du das noch aufgehoben, ne, von mir. Ja. Naja, jedenfalls, das war mir dann zu viel, diese Schreiberei, und dann habe ich das einfach diktiert. Und man kriegt in so 60 Minuten, 90 Minuten Band eine viel mehr rein, sprechen, ja, als schreiben. Und ihr seht ja, es hat geholfen. Wir sind ja demnächst, wie ihr alle wisst, bald 40 Jahre verheiratet. Also das Ding hat funktioniert. Ja. So einfach ist es, ja. Also einfach diktieren und schon bist du 40 Jahre verheiratet, ja. Also so einfach ist es natürlich nicht, das war ein Scherz. Ihr Lieben, da war auch viel Arbeit, wie in jeder Beziehung. Es gehört viel Arbeit dazu. Grundvoraussetzung ist das Vertrauen. Und um den Bogen zu machen, um dieses Vertrauen geht's, das wir haben in den Christus und haben müssen, erneuern müssen, pflegen müssen. Es hat mit unseren Gedanken zu tun. Aber ich war stehen geblieben bei diesem Gesetz, da möchte ich fortfahren, das eine Gesetz, das in diese Welt kam, und ich nenn's mal Gesetz, Gesetzmäßigkeit, weil der Tod ist fest, er ist da, durch die Sünde, durch das sündhafte Wesen, das nun mal am Menschen anhaftet seit jener Zeit, die, wie wir Theologen sagen, Erbsünde. Aber so wie es eine Erbsünde gibt, gibt es durch Christus, haben wir gelesen in Vers 18, sage ich jetzt, sagen Theologen, einen Erbsegen. Er hat das alles weggenommen, er hat uns durch unseren Glauben gerechtfertigt und steht dort, habe ich vorgelesen, wir bekommen Leben. Wir bekommen aus der Gnade Gottes heraus auch eine Kraft zum Leben. Ich werde im Monat Juli haben wir uns fünf Themen. Der Monat Juli wird fünf Monate haben. Fünf Wochen, fünf Sonntage. Und wir werden an diesen fünf Sonntagen die fünf Thesen aus der Reformation behandeln in unseren Predigten. Sola Gratia, allein aus Gnade. Und da werde ich nochmal ganz ausführlich zu der kraftspendenden Wirkung von Gnade sprechen und predigen. Gnade ist nicht nur, naja, jetzt sind wir erlöst, das ist ein Ereignis, ich nehme das an im Glauben. Nee, Gnade gibt uns eine übernatürliche Kraft, im Leben zurechtzukommen, im Leben zu überwinden, all die Schwierigkeiten, die sich auftun vor uns, zu überwinden. Und es fängt hier oben an in unseren Gedanken. Die Schwierigkeiten zu überwinden fängt hier an, in unserem Selbstbild, in unserem, was denke ich, was passieren hier oben für Worte, was spreche ich über mich aus, wie sehe ich mich. Da fängt es an. Und wir werden darüber reden, über Sola Fide, einen Sonntag, also eine andere Säule, allein durch Glauben. Sola Scriptura, allein das Wort, wird ein Sonntag sein. Ein Sonntag wird sein, Solus Christus, allein durch Christus. Und Soli Gloria Dei, allein und dem Ruhm und Ehre Gottes, Ehre und Ruhm ihm allein. Das waren die fünf Säulen der Reformation. Und wir sprechen ja in diesem Jahr über Reformation und diese fünf, ich möchte nicht sagen Thesen, diese fünf Säulen, die werden wir behandeln in unseren Predigten. Und da werde ich über Gnade, über die kraftspendende Wirkung mehr sprechen. Was mir heute wichtig ist, ist zu verstehen, dass das, was diese beiden Adams gemacht haben, wie das auf uns wirkt und wie wir uns entscheiden können, in welchem Bereich wir oder wie wir uns entscheiden sollen. Das ist ja meine Aufgabe als Prediger, auch Glauben zu vermitteln, und möchte euch einladen, dass wir, wie wir uns entscheiden sollen, in welchen Strom und welche Gesetzmäßigkeit wir zu gehen haben und wie das geht. Das ist ein relativ einfaches Beispiel, aber wenn mir das gelungen ist, dass ihr darüber nachdenkt, vielleicht heute oder im Laufe der Woche, dann sage ich, preis dem Herrn, dann habe ich meine Mission für den heutigen Sonntag erfolgreich erfüllt. So, also, wir haben einmal den ersten Adam, durch Sünde kommt der Tod. Und dann kommt plötzlich der zweite Adam. Durch ihn kommt die Gnade und das Leben in die Menschheit. Nun liegt es an mir, diese übernatürliche Kraft und das Leben wirksam werden zu lassen. Wie geht das? Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht, über das ich in der kleinen Gruppe im Urlaub gesprochen habe, mit Ralf saßen, ich weiß gar nicht mehr, wer daneben saß, ich glaube Dieter auch Gerhard. Und zwar über diese beiden Gesetzmäßigkeiten, physikalische Gesetze hier in unserer Schöpfung, auf diesem Planeten, auf diesem wunderschönen. Da gibt es einmal das Gesetz der Schwerkraft und der Gesetz der Aerodynamik. Ich habe mich immer gefragt, und mir geht es heute manchmal noch so, obwohl ich weiß, wie das mit den beiden Gesetzmäßigkeiten zusammenhängt. Wenn ich in einem Flugzeug sitze, wie kann das schwere Ding, wie kommt das in die Luft? Das ist mir absolut schleierhaft. Nur weil da zwei Düsen dranhängen oder so ein Propeller, die machen da ein bisschen Wind und dann plötzlich fliegt das. Das ist mir, es ist einfach ein Phänomen und es fasziniert mich. Und da hörte ich doch glatt eine Predigt vor einigen Wochen oder Monaten, da wird genau das erläutert. Wir hatten ja auch mal in unserem Haus einen Gebetskreis mit Piloten, lang ist es her. Da waren privat, also wie sagt man, Sportpiloten, und da waren aber auch, einer hatte auch eine Passagierfluglizenz. Und wir haben gebetet und da habe ich recht viel Einblick bekommen in die Fliegerei, auch in die Gefahren der Fliegerei. Und es ist interessant, mit Piloten zu beten, vor allen Dingen mit Gläubigen, weil die natürlich die Bibel, die sehen auch mit dem, wie sie Gott dort oben begegnen, wie sie Wolkenfelder, wie sie, wenn sie, einer hat mal berichtet, er ist über Wien geflogen und er flog mit seiner kleinen Maschine über Wien und er hat so gebetet, er wusste, da ist ein Unwetter. Und er hat so gebetet, oh bitte gib mir einen Korridor, wo ich durchkomme. Und dann sagt er, das glaubt man nicht, aber wenn dann plötzlich so, wie so ein ganz relativ schmaler, ganz heller, lichtdurchfluteter, sonnendurchfluteter Korridor ist, wo er gefahrlos durchfliegen konnte, sagt, das ist so ein wunderbares Erlebnis von den gläubigen Piloten, wenn man darum betet und dann passiert das. Und und nun ist also Folgendes, mit diesem Flugzeug hat das Folgendes auf sich. Solange das Flugzeug nicht in Bewegung ist, sondern auf dem Rollfeld steht und nur die Motoren machen Lärm und bewegen sich, passiert nichts. Da greift die Schwerkraft, das Gesetz der Schwerkraft hält das Flugzeug am Boden. Jetzt passiert Folgendes, ab einer Geschwindigkeit, das heißt setzt der Pilot dieses Flugzeug nun in Gang, ab einer Geschwindigkeit von circa 200 bis 220 Kilometer pro Stunde, glaube ich, ist die Geschwindigkeit, passiert Folgendes. Das Flugzeug bewegt sich mit dieser Geschwindigkeit und hebt dann plötzlich ab. Was passiert? Wir haben immer noch das Gesetz der Schwerkraft. Wirkt immer noch. Aber jetzt kommt ein anderes Gesetz und das löst das eine Gesetz quasi ab, was das Flugzeug betrifft. Es kommt das Gesetz der Aerodynamik und nimmt dieses Flugzeug und trägt dieses Flugzeug sozusagen dorthin, wo es hin soll. Und dieses Beispiel, das war mir sehr einleuchtend für das, worüber ich heute predige. Wir haben einmal dieses Gesetz des Adam, das er hier reinbrachte, die Sünde gebiert den Tod. Die Schlechtigkeit des Menschen sozusagen führt am Ende auch zu seinem Tod. Es sei denn, füge ich hinzu, lesen wir, es kommt das Gesetz der Gnade und des zweiten Adam. Und wir erfassen das, wie das zusammenhängt, nehmen das an im Glauben und plötzlich wirkt eine andere Kraft und ein anderes Gesetz in unserem Leben. Was hier bei dem Flugzeug das Gesetz der Aerodynamik ist, beide Gesetze existieren ja nebeneinander. Beide Gesetze sind unsichtbar. Aber sie entfalten ihre Wirkung bei dem Flieger, wie wir uns gestern unterhalten haben, anhand des Schiffs, wenn es in Bewegung ist. Du hast natürlich völlig richtig gesagt, als Freizeitskipper, ja, ein Schiff, das nur still steht, das dreht sich nur im Kreis, wenn ich da das Ruder drehe. Um eine Richtung zu bestimmen, auch was meinen Lebenskurs betrifft, muss ich in Bewegung sein. Ich muss in Bewegung sein, ich muss mich fortbewegen, ähnlich wie das Schiff, dann kann ich es steuern und die Richtung angeben. Dieses Flugzeug braucht Motoren, die dieses Flugzeug auf diese Geschwindigkeit bringen und es braucht etwas, was es diesem Schub gibt, dass es diese Geschwindigkeit bekommt und das Gesetz der Aerodynamik greift. Wir haben das hier auch, diese beiden, ich sage jetzt mal Gesetzmäßigkeiten, dass des ersten Adam, das wirkt, fraglos. Aber wir haben auch das des zweiten Adam. Auch dieses Gesetz wirkt. Und für mich ist es immer wieder ein Phänomen, wenn ich auf Menschen treffe, auch im Urlaub, den einen oder anderen. Ich nenne sie in meinem persönlichen meinem persönlichen Wortschatz Klostergänger. Das sind ganz liebe, nette Zeitgenossen. Und die haben so ein Verständnis von, die sind so hingegeben Gott. Und so überzeugt von dem, was Christus getan hat und dass es so notwendig war, dass er kam, weil die Menschen so schuldig und sündig sind. Und diese einzelnen Klostergänger haben das so für sich vereinnahmt, dass sie machen können, was sie wollen. Sie sind einfach schuldig und sie leben in ihren Gedanken, in diesem Schuldgefühl und auch in der Situation dieses Schuldigzuseins. Und sie freuen sich zwar, dass Christus kam, aber es überwiegt in ihren Gedanken durch Ereignisse, durch Erfahrungen, ich weiß nicht wodurch, es überwiegt diese Situation, ich bin schlecht und Christus, er hat sein liebes Mühewerk mit mir, dass ich doch einigermaßen der werde, der ich sein soll. Und sie legen sich dann Exerzitien auf. Sie müssen dies und das und jenes tun, um Gott gut zu stimmen, um vielleicht weiterzukommen, um Vergebung zu erfahren. Es sind ganze Klöster, ganze Orden sind danach entstanden. Ja, wir haben heute, was passiert in Klöstern. Ich bewundere die Menschen, ich möchte sie auch nicht verurteilen, möchte nicht falsch verstanden werden. Aber es ist eigentlich ein Rückzug aus der Welt. Nach meiner persönlichen festen Überzeugung hat Gott uns geschaffen, für die Welt hineinzugehen in die Menschheit. Dort, wo Ungerechtigkeit ist, über Gerechtigkeit zu reden und sie zu schaffen. Dort, wo Not ist, diese Not abzustellen, abzuhelfen. All das zum Beispiel jetzt, was Josefa macht. Sie gibt ihr Leben hin jetzt, um Frauen zu helfen, die in Not sind, die in die schlimmste Sachen erlebt haben. Ich weiß von ihrem Einsatz in Pakistan. Sie hat mir gesagt, sie wird nach Mexiko, ist wohl auf dem Plan, ich weiß nicht, wo noch in Südamerika. Überall dort, wo Frauen in Not sind, durch Religion, durch politische Umstände, durch was auch immer, durch Diskriminierung, die am Existenzminimum und darunter leben, dort will sie hingehen und ihnen vermitteln und zeigen, wie man näht, wie man ja, Dinge tut, um aus dem Existenzminimum und unterhalb der Existenz in eine Position zu kommen, eine Stellung, wo sie Versorgung bekommen. Und da, was treibt sie dorthin? Ihr Glaube und ihre Überzeugung, dass der Christus auferstanden ist und dass der in ihrem, was er in ihrem Leben getan hat, auch in dem Leben von all den Frauen tun kann, mit denen sie zusammenkommen wird. Warum tun wir, was wir tun? Ich bin hier vorne als absoluter Überzeugungstäter. Ich bin fest davon überzeugt, Christus ist auferstanden und erlebt, auch im Jahr 2017. Ich bin davon fest überzeugt und ich bin noch mehr. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Christus eine Kraft hat, Menschen zu verändern, das Leben, den Schicksalslauf von Menschen zu verändern. Heute wollte Ricardo, hat mir eigentlich eine Botschaft geschickt, er wollte hier sein mit seiner Familie, er wollte dieses Zeugnis geben, er war nicht da, ich war ein bisschen traurig, aber dann kam Silvia mit diesem Zeugnis. Und sie hat im Grunde genau das gesagt, was Ricardo in so einer Kurzandacht hat er gepredigt am Swimmingpool, dort wo wir waren in Kroatien, war wunderbar. Da ging es genau um diese Bibelpassage, wo die Jünger auf diese Wellen schauen und Angst kriegen und der Petrus auf diese Wellen schaut und er geht unter. Und wo es darum geht, auf Christus zu schauen, nicht auf die Wellen. Und wir können unseren Fokus nicht, wir können nicht auf beides schauen, Wellen und Christus gleichzeitig. Dann gehen wir unter. Wir müssen uns entscheiden, worauf schauen wir? Worauf schauen wir? Unsere dringende Empfehlung ist für die wir diese Arbeit tun und dass wir die Menschen darauf hinweisen und sagen, schau auf Christus. Wie sieht das aus im praktischen Leben, auf Christus zu schauen? Und da möchte ich nochmal das sagen, was ich eingangs gesagt habe. Wir müssen hier unsere Gedanken erneuern. Es fängt in den Gedanken an. Eigentlich hat jemand mal gepredigt, unser Leben ist ein Schlachtfeld um unsere Gedanken. Hat Gott unsere Gedanken, dann hat er uns. Aber das Gleiche gilt auch für Satan, an den wir genauso glauben wie an Gott. Auch er ist aktiv. Er ist zwar besiegt, aber er ist noch nicht vernichtet. Das steht ihm noch bevor. Aber er ist zunächst mal besiegt, aber er ist noch aktiv. Und auch er ist in der Lage, Gedanken einzustreuen. Er kann nichts Neues erfinden. Er kann immer nur kopieren, sagt uns die Bibel. Er macht nach. Kreativpotenzial haben wir Menschen, jeder einzelne von uns hat Kreativpotenzial, kann sich was ausdenken, was es vorher noch nicht gab. Er kann kreativ tätig werden. All die Bilder, ich habe sie mir mal angeguckt, wann war das? Ich glaube, gestern beim Lobpreisabend, diese Zeichnungen, die sind ja von unterschiedlichen von unterschiedlichen Künstlern. Einer ist ja leider verstorben, Bruder Haas. Er hat einen Teil dieser Kohlezeichnungen gemacht, aber es gibt auch noch einen anderen, der einen Teil dieser Kohlezeichnungen gemacht hat. Jeder hat so seine kreative Ader. Und das ist, kommt dann dabei aus, sowas kann Satan laut Bibel nicht. Er kann nur kopieren. Er kann immer nur Kopien anschaffen. Aber er kann nie Originale schaffen. Er kann nie sich irgendetwas schöpferisch, kann er nicht tätig werden. Aber wir können das. Aber wir können das nur, wenn wir hier im Kopf auch, wenn wir da fest davon überzeugt sind, dass wir, wie du mal so schön gesagt hast, in einer Einladung, Simon, es ist ein großer Unterschied, ob ich denke, ich bin ein rottenschlechter Mensch. Na gut, die Gnade Gottes kam in mein Leben. Okay, aber ich bin immer noch schlecht und rottenschlecht. Oder ob ich sage, ich bin durch die Gnade gerechtfertigt vor Gott. Ab sofort. Und bin noch ein Sünder oder sündige noch ab und zu, dann und wann. Das ist ein großer Unterschied. Das rührt direkt an meiner Identität. Wer ich bin, was ich glaube, was mein Selbstbild ist. Sehe ich mich als Diener, als Buckelmann, sehe ich mich als jemanden, der geleitet und geführt werden muss? Oder sehe ich mich selbst als jemanden, der andere leitet, der andere anleitet? Sehe ich mich als jemanden, der durchaus den Unterschied machen kann? Also wenn ihr mich kennengelernt hättet vor 40 Jahren, ich war absolut mundfaul, wortfaul. Nee, vor 45 Jahren, da hast du mich noch nicht gekannt. Ich war zurückhaltend. Wenn mir jemand gesagt hätte, ich soll vor Leuten sprechen, um Himmels Willen, ich hätte mich verkrochen. Ich war total anders. Nun, da lässt sich natürlich nach 45 Jahren zurückblicken, da lässt sich schon sagen, ja, also es hat sich was verändert. Übrigens, das Gemurmel ist in Übersetzungen. Wir haben Gäste da aus Litauen und da wird das übersetzt. Deswegen murmelt man im Hintergrund. Ja, das heißt, diese verändernde Kraft des Christus wird wirksam. Ist in meinem Leben wirksam geworden, sicherlich noch nicht so, wie es sein sollte. Gott hat noch eine ganze Menge mit mir zu tun. Und ich merke das ja. Gott spricht immer, in meinem Fall jedenfalls, sehr intensiv durch meine Frau. Vielleicht bin ich eine Ausnahme, weil ich Prediger bin. Aber so, was ich so höre, Babsi, ich glaube, das geht uns Männern allen so. Aber es halten sich Gerüchte hartnäckig, dass der liebe Gott auch zu unseren Frauen durch die Männer spricht. Ja. Also ihr Lieben, ihr seht es, wir haben so viel Grund zur Freude. Aber entscheidend ist, wie wir die Dinge sehen, wie wir sie anpacken. Entscheidend ist in dem Zusammenhang auch, mit wem ich mich umgebe. Wer sind meine Freunde? Welche Filme schaue ich an? Welche Videos? Welche Lehren höre ich? Okay? Das ist ganz entscheidend. Es gibt zu jeder Lehrmeinung gibt es, zu jeder Behauptung gibt es Leute, die diese Lehrmeinung unterstützen. Ein früherer Justiziar bei uns in der Einrichtung, wo ich arbeite, der arbeitet heute nicht mehr bei uns, der hat zu mir mal gesagt, als ich ihn gefragt habe, was hast du denn für eine Meinung? Dann sagt er, halt, für Geld habe ich jede Meinung. Das sagte er aber aus der Überzeugung als Rechtsanwalt. Zweites Staatsexamen und zugelassener Rechtsanwalt. Für Geld habe ich jede Meinung. Das ist aber auch so im täglichen Leben. Ja, du kriegst, ich war jetzt am Freitag, musste ich mich mit einem Rechtsanwalt verabreden, mit einem Mitarbeiter aus unserer Firma, weil tatsächlich jemand, eine klitzekleine WEG, die haben eine Immobilie, die sie zu drei Parteien besitzen, diese Immobilie, und eine Partei, die auch in der Minderheit ist, aber die möchte nicht, dass dann vor dem Haus eine Stunde pro Tag geparkt wird zum B- und Entladen, zum Beispiel von Einkäufen. Da ist ein Mieter in dem Haus und die will das nicht. Und dann haben wir gesagt in den Versammlungen, naja, aber jetzt gab es eine Diskussion, da hat sich die Mehrheit durchgesetzt, sind ja nur drei Parteien, eine Erbengemeinschaft, die haben dann gesagt, nein, das wird so beschlossen, das machen wir. Und in einer WEG gilt der Mehrheitsbeschluss, Demokratie gilt die Mehrheit. So, was macht die Dame? Verklagt die WEG. Dann habe ich bei ihr angerufen und habe gesagt, ich habe mich fürchterlich geärgert, weil sie ist eigentlich eine sehr nette Frau, eine ruhige, aber sie fühlte sich da, sagt, nein, das will ich nicht, dass der eine Stunde, das ein Mieter, dass der da auslädt. Ich sage, ja, aber er behindert doch keinen. Nein, ich möchte das nicht. Ich fühle mich da, das akzeptiere ich nicht. Aber wir haben doch 1,5 Stunden drüber diskutiert. Ja, aber ich möchte das nicht und ich fechte das an und ich gehe vor Gericht. Und ich gesagt, wegen diesem gehen Sie vor Gericht. Dann war ich so frei, habe ihr ein bisschen so die Notszenarien erzählt, die wir so erleben. Täglich, wenn wir die Nachrichten hören, ich sage, und Sie gehen da, ich sage, ich will Ihnen mal sagen, was Not ist. Das ist Not, das ist Not, das ist Not. Ja. Ich habe mich richtig geärgert. Nee, sie blieb hart. Und tatsächlich, 14 Tage später, haben wir die Klageschrift im Haus. Und wir als Hausverwalter müssen jetzt vor Gericht. Und das war gestern in Vorbereitung dieses Gerichtstermins, stehe ich da mit dem ausgewachsenen Anwalt. Sage ich, was ist denn der Streitwert für das ganze Ding? Er sagt, 500 €. Ich sage, um Himmels Willen. Daran werden die Gebühren gemessen. Ich sage, das müssten 5.000 oder 50.000 € Streitwert sein, dass das richtig Geld kostet. Ja. Naja, sagt er, es kann natürlich der Richter, je nachdem wie er entscheidet, wenn Sie als WEG das verlieren, dann müssen Sie das alles bezahlen. Und naja, wir haben jedenfalls uns das vor Ort angeguckt, haben das fotografiert und haben alles vermessen und sind dann draufgekommen. Also das ist wirklich, es ist lächerlich. Es ist lächerlich. Aber es gibt Leute, die sich daran ereifern und das ist das Umfeld, in dem wir leben. Und da kann ich mich natürlich davon entmutigen lassen und sagen, oh, die Welt ist so schlimm, es wird immer ungerechter, es wird immer schlimmer. Ja, das ist richtig. Es wird einerseits immer schlimmer, aber die ganze Wahrheit ist, es wird andererseits auch immer besser. Wir hören nur nichts davon, weil berichtet werden nur die schlechten Nachrichten. Only bad news are good news. Wir haben zum Beispiel vorhin die Serena, die hier so wunderschön gesungen hat mit ihrem Mann, der Gitarre gespielt hat. Serena kommt von unserer Gemeinde Every Nation auf den Philippinen. Dort sind sage und schreibe, bitte korrigiere mich, sonntags wie viele im Gottesdienst? 60.000? 90.000. Gleichzeitig, könnt ihr euch das vorstellen, das ist 30 mal, 40 mal Grevenberg, wo ich herkomme. Das kann ich mir, ja, also das sind die Münzen, da kommt diese junge Frau her. Dort hat sie eine große Band. Wenn dort Gott angebetet wird, dann sind wir nicht zu dritt, zu vier, zu fünft als Musiker, sondern da ist da vorne, geht richtig was ab auf den Bühnen. Und das sind Männer und Frauen, die Gott anbeten. Aber wie hört man das? Ich habe das, wenn ich die Serena nicht kennen würde, wenn ich nicht wüsste, was in unserer Bewegung alles ist. Ich wüsste auch nicht, dass es 1 Million Christen in China mittlerweile gibt, die sich zum Teil immer noch in Untergrundkirchen treffen müssen. Aber das sind nur alles gute Nachrichten. Es gibt gute Nachrichten, wo Staatspräsidenten sich plötzlich dem christlichen Glauben hingeben und keiner erfährt es und sagen, nein, ab sofort christliche Werte hier auf unserem Inselstaat. Es wird berichtet ja keiner. Wir hören nur von Mord und Totschlag, um den Leuten Angst zu machen. Jesus hat ein wunderbares Gleichnis. Da gibt es ein Gleichnis in eins der Evangelien, wo es heißt, als sie ihn fragen, ja, wann kommst du denn wieder, Christus? Naja, lass mal den Weizen wachsen und die Disteln, beides. Also das ist jetzt sehr stark abgekürzt von mir. Und das ist ein Bild darauf, wie die Entwicklung sein wird auf dieser Welt, in der Menschheit. Ja, es wird das Böse wachsen und gedeihen, aber es wird auch das Gute wachsen und gedeihen. Darüber spricht keiner, aber wir sprechen drüber. Wir hören auch nicht auf, drüber zu reden. Und der Schlüssel dafür, auch durch Kraft aus der Gnade heraus, die Kraft zu schöpfen, um ein Leben zu führen, in dem wir regieren und über die Umstände herrschen und nicht die Umstände über uns, der Schlüssel ist, dass wir erfassen, was Christus tatsächlich für uns getan hat. Da ist nichts mehr hinzuzutun durch Anstrengungen oder durch Exerzitien. Deswegen rate ich den Klostergängern, die mir persönlich begegnen, immer, verkauft euer Kloster. Ja. Kommt in unsere Gemeinschaft. Erfreut euch der Gnade Gottes. Das heißt ja nicht, die Gnade Gottes in der Gnade Gottes zu leben, dass wir ein Leben haben ohne Schwierigkeiten, sondern das heißt, das Leben in der Gnade Gottes, die Schwierigkeiten aus der Gnade heraus zu überwinden. Ich hatte früher immer das Bild von mir, ich habe gedacht, ich bin in einem Strom des Lebens und dadurch, dass ich gläubig geworden bin, muss ich jetzt gegen diesen Strom schwimmen, weil mich sonst der Lebensstrom mitreißen würde. Ich habe heute ein anderes Bild. Ich bin aus diesem Strom, der am ersten Adam gebunden ist, der vom ersten Adam ausfließt, wo die Sünde den Tod gebiert, aus diesem Strom, aus diesem Weltlauf bin ich ausgestiegen und bin in diesen Strom der Gnade bei dem einen, da wirst du mitgerissen, am Ende steht der Tod. Und beim anderen kannst du mitschwimmen mit der Strömung in der Gnade. Und da steht nicht der Tod, sondern da steht das ewige Leben. Preis dem Herrn. Halleluja. Das fünfte Kapitel beginnt mit den Versen, da komme ich zum Ende. Nachdem wir nun also aufgrund unseres Vertrauens oder unseres Glaubens gerechtfertigt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ist das nicht schön? Durch ihn sind wir in die Gnade hineingeführt worden, in der wir jetzt stehen, und rühmen uns auch der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit Gottes. Ist das nicht schön? Und es geht weiter, und da lade ich euch ein, lest das zu Hause. Heute ist Sonntag, der Tag des Herrn. Macht die anderen Bücher zu und die Zeitungen, Fernsehprogrammhefte und was es da alles so gibt. Und lest dieses Kapitel. Und ihr werdet sehen, es geht um den Strom der Gnade. Aber er wird nur dann wirksam für dich jetzt wirklich auch, wenn du dich ganz bewusst dafür entscheidest. Christus ist auferstanden. Er lebt. Das ist keine Behauptung von uns. Es ist nichts kritischer untersucht worden wie die Auferstehung des Jesus Christus. Man hat alles Mögliche gemacht und es ist geschichtlich. Es hat sogar ein Archäologe einen großen Teil seines Lebens dem verschrieben, um das zu widerlegen, um zu sagen, der Christus ist nicht auferstanden. Die haben ihn da rausgeklaut, wie auch immer, aus diesem einem Felsen verstellten, versperrten Grab und dann irgendwo versteckt oder eben nicht. Der Archäologe hat das Buch geschrieben und die Bibel hat doch recht. Und die Bibel hat doch recht. Am Ende seiner Arbeit kam er zu dem Glauben. Er hat gesagt, tja, das stimmt doch. Der ist auferstanden. Und wenn er nicht auferstanden wäre, stünde ich nicht hier. Säßen die ganze Menge von euch nicht hier. Hätten wir so ein wunderbares Zeugnis wie vorhin von Silvia nicht gehört. Und die vielen Zeugnisse, die wir schon gehört haben. Oder auch im Leben von Ricardo, der ja auch, der ganz offen ja auch drüber spricht, der früher ein stadtbekannter Drogendealer hier war und auf der anderen Seite des Lebens hier gelebt hat, des Zivilisierten. Er sagt, die Kraft Gottes hat mich verändert. Heute predige ich das Wort Gottes. Und wenn ihn der Rabbi packt, geht er zum Bahnhof und predigt das Evangelium. Den Süchtigen. Ja, wir kennen ihn. Schade, dass er heute nicht da ist mit seiner Familie. Okay, ihr Lieben, damit möchte ich schließen. Ganz vereinfacht gesagt, es liegt an uns, diesen Gnadenstrom der Gnade wirksam werden zu lassen. Darum verlasset die Versammlung nicht, wie der Apostel sagt. Bleibt dran, schaut auf eure Freunde, schaut besonders auf das, was ihr hört an Musik und was ihr anschaut an Filmen und was ihr lest und wem ihr glaubt und traut. Ich möchte abschließen mit einem Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für dein Wort und ich danke dir, Herr, für dieses wunderbare Werk der Auferstehung und dieses wunderbare Werk des Sieges. Ich danke dir, Herr, dass ich es erfassen durfte, zusammen mit meiner Frau. Ich danke dir für meine ganze Familie, für meine Kinder. Ich danke dir auch für meine geistliche Familie hier, für diese Gemeinde, diesen Stadtteil, für jeden, der für dich unterwegs ist, Gott. Und ich bete, Heiliger Geist, um eine ganz neue Ausgießung deiner Kraft, dass wir es hier erleben, dass du der lebendige und auferstandene Gott bist. In Jesu wunderbarem Namen. Segne jeden Einzelnen hier, damit jeder zum Segen wird, auch für unsere Stadt, dort, wo er ist, in Jesu Namen. Und das ganze Volk sagt, Amen, so sei es. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Woche.